Moin Moin und willkommen beim St. Pauli Pop Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist. Für alle, die neu sind, wir, das sind meistens ich, dein Host Erik und meine Co-Hosts Christian und oder Markus oder Willi oder Gäste. Wir podcasten über den FC St. Pauli, den Stadtteil St. Pauli und alles, was mit Fußball, mit Pop und mit Popkultur, mit Musik und überhaupt zu tun hat. Und jetzt viel Spaß.
Fuzzi.
Hallo Fuzzilein.
Na Fuzzi, wie geht's dir?
Ach, mir geht's gut.
Das ist schön. Willkommen im sinnlosen Podcast, der nichts mit Fußball zu tun hat.
Nur 10% Fußball.
Original.
Wir haben gerade eine 1 bekommen bei Amazon. Also ein sehr gut. Nur 10%, ja. Nur 10% Fußball und sinnlose Laberei.
Ich war schockiert, dass wir so früh Fußball haben. 10%.
Wir müssen das noch runterschrauben. Vielleicht können wir ja, wenn wir Fußballthemen haben, einfach über was anderes reden. Zum Beispiel über Spiele auf der Tribüne. Nicht Spiele auf dem Rasen, wir reden nur über Spiele auf der Tribüne. Dann wäre das ja ein HSV-Podcast hier sofort.
Ja, Team Leitner.
Ja, wir sind, können wir schon mal vorausschicken, wir sind Team heißt du nicht Leistner?
Leistner.
Team Leistner sind wir. Wir waren auch Team Guerrero und wir sind auch Team Erik Cantona. Und wir finden, dass das wenn in Dresden jemand auf einen Fan losgeht, dann kann das durchaus in dieser historischen Wahrheit verknüpft werden.
Ja, also früher hätte es eine Schelle gegeben, ne?
Wir verknüpfen nämlich heute. Haben wir eigentlich ein Oberthema? Also ich hätte einen Vorschlag für ein Oberthema.
Und, das wäre?
Das glaube ich jetzt nicht.
Echt?
Wir machen jetzt nur Themen im Sinne von, das glaube ich jetzt nicht. Oder das habe ich nicht erwartet oder wie auch immer. Da können wir sowohl über den HSV sprechen, ja, als auch über den FC St. Pauli, also die ganze Pokalsensationen, die es so gab.
Dann fangen wir mal an. Wir fangen ja an, die Saison hat begonnen, wir fangen mit Elversberg an.
Willkommen in dem ganzen Stadion.
Ja.
Das ganze Stadion.
Das ganze Stadion. Das ganze Stadion sind wir. Viel voller wird es ja auch nicht werden. Aber jetzt musst du sagen, Elversberg, das glaube ich nicht.
Das glaube ich nicht.
Und dann sage ich, wieso? Es ist wie immer und wir lieben die Tradition.
Ich habe das AFM-Radio gehört an Bord in der ersten Halbzeit und die Formulierungen, die Wolf da immer findet, sind einfach wundervoll. So ähnlich wie der FC St. Pauli suhlt sich in seiner Unfähigkeit oder sowas Ähnliches, hat er gesagt nach dem 2:1. Es war beim Anhören schon eigentlich eine Art Kunstform, gar keine Sportreportage mehr, das war schon Kunst.
Ja, die Kunst des Scheiterns. Aber ich muss echt sagen, ich war auch schockiert, weil wenn du gegen eine Mannschaft spielst, ne, die in der gleichen Liga wie Fortuna Köln spielt, also in der Regionalliga, vierte Liga, wir reden nicht über einen ambitionierten Drittligisten, gegen den man ja auch mal verlieren kann, gegen wirklich einen Viertligisten, und du hast zwei Chancen, machst zwei Tore, und kassierst 4 und kannst damit noch froh sein, das ist schon erbärmlich. Und dann denke ich mir, nach dem ganzen Luokai-Bashing in den letzten 8 Wochen, wie schlimm dieser Mensch gewesen ist und wie er ja, die, den einen oder anderen Profi das Leben schwer gemacht hat und ich dann so ein Spiel sehe, dann denke ich mir, nein, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht.
Das gibt es jetzt nicht. Das machen die nicht wirklich. Ich habe heute in der Mopo gelesen, dass man total cool bleiben will. Also man geht jetzt nicht vom eingeschlagenen Pfad ab. Conny Littmann stellt sich nochmal hinter Schulle und Stani stellt sich hinter Schulle. Das liegt natürlich daran, dass die Kollegen bei der Mopo auch die aktuelle Telefonnummer von Oke und Bornemann nicht haben. Und wenn sie die hätten, dann würden die ihnen sagen, wisst ihr was, wir sagen euch nichts. Also müssen sie die alten Telefonnummern, die sich nie ändern, also die von Corny und die von Stani, nochmal anrufen. Wundert mich eigentlich, dass sie nicht noch Dieter Schatzschneider angerufen haben. Der wird ja auch immer gerne mal zu St. Pauli-Themen befragt. Ich glaube, auch Dieter Schatzschneider hätte sich direkt hinter Schulle gestellt und hätte gesagt, das wird schon. Das war ein Ausrutscher. Wir bleiben hier stabil. Ja, Steady she goes.
Sie haben aber die Telefonnummer von Herrn Boll. Der hat ja ein Statement abgegeben.
Hat er auch? Ach guck mal, nee, das habe ich nicht gelesen.
Natürlich.
Sag mal, was hat er gesagt?
Ja, das, was er immer sagt, wenn so ein Spiel gelaufen ist, dass es ja unglaublich sei, was da gelaufen sei. Also er ist verbal, ist Boll nach dem Spiel einer der Größten. Hat ja auch das 1-0 geschossen.
Knoll, meinst du?
Ach, Boll, Knoll. Ist das nicht der gleiche?
Ah, ja, du hast mich aufs Glatt, das glaube ich jetzt nicht.
Aber da siehst du aber mal, Knoll, Boll, das ist so ziemlich gleich.
Du meinst, Marvin Knoll hat sich alte Interviews von Fabian Boll angeguckt?
Nein, da hat sich der alte, von Marvin Braun hat er sich welche angesehen.
Marvin, ich habe tatsächlich heute Nacht geträumt, bin aufgewacht, weil Andreas Bonekamp bei mir in der Wohnung war. Und hat im Sessel gesessen und hat nichts gesagt, mich nur angeguckt und dann hat er gesungen. Und zwar hat er gesungen, Marvin, you set my club on fire, but that was yesterday. Und dann hat er weiter gesungen, dann hat er, I'm here to say, dass er am besten jetzt gehen sollte, weil die besten 3 Monate seiner Karriere beim FC St. Pauli waren die ersten und die sind leider lange vorbei.
Und Marvin hat dann geantwortet, er hat auch gesungen. Und er hat dann gesagt, er hörte zu The Grapevine. Not much longer would you be mine. Er hörte zu The Grapevine.
Wer labert, der bleibt, könnte man ja auch sagen. Ne? Also
deswegen bleiben ja auch wir hier.
Ja, genau. Also wir labern ja auch nur 10% Fußball. Wir sind jetzt quasi schon, wenn wir jetzt eine Stunde podcasten, sind wir ja beide schon fertig damit.
Ja, aber um das Thema abzuschließen, der Kicker hat ja die Nummern von Oke und von Bornemann. Und der Kicker hat heute geschrieben, es wird nachgerüstet in allen Teilen.
Bornemann will nochmal die Achse des Guten, will er nochmal formieren. Die Achse der Willigen und derjenigen, die können. Und die haben wir im Moment nicht, sagt der Kicker, habe ich auch gelesen. Also die Achse Ziereis-Avevor, von der wir ja auch sagen, in Topform ist das die beste Innenverteidigung aller Zeiten. Aber sie scheinen eben noch nicht in Topform zu sein.
Ja, aber das war die beste Innenverteidigung aller Zeiten.
Ja, oder wird es vielleicht auch nicht mehr, meinst du?
Damit, oh, oder? Mir fällt gerade was auf. Unser Capitano, unser Ex-Capitano hat immer noch keinen neuen Verein, ne?
Welchen meinst du, der bei Dresden war?
Nein, unser Held. Sobisch.
Ah, ja.
Der ist immer noch auf dem Markt. Der hat noch nirgendwo unterschrieben.
Aber das passt nicht zu Schulle. Da noch einen alten St. Paulianer.
Das entscheidet jetzt nicht mehr Schulle.
Ach, das entscheidet jetzt Bornemann?
Das entscheidet Bornemann. Bornekamp, Bornemann. Das entscheidet nicht mehr Schulle.
Darauf einen Bornekamp.
Und du brauchst da jetzt, wenn du wirklich jetzt da Sicherheit reinbringen willst und wirklich eine Verstärkung haben willst, dann redest du von Leuten wie Östigard, dann redest du von Leuten wie Sobich, also wirklich Leute, die was können und wo du auch weißt, das ist sicher. Und diese Leute, du holst ja keinen Toni Leistner oder du holst den Sobisch, wenn. Du holst ja keinen Dresdner aus Leeds.
Nee, okay. Das heißt also, Mittelfeld und Sturm werden noch nachgerüstet. Sturm, sind wir eigentlich noch Team Gyökeres? Oder ist er schon weg?
Also mir ist das eigentlich wurscht, solange da Tore fallen. Und ich glaube, diese jetzt auch hier unser Boris, mein Gott, was willst du denn so ein Spiel machen? Also das ist ja jetzt erstmal nicht unser Hauptproblem. Das Problem ist ja der Spielaufbau. Und wir brauchen auf der 6 Spielaufbau, auf der 10, whatever. Ich, I don't know. Ich, ehrlich gesagt, ich habe ja keine Ahnung vom Fußball. Aber da jedenfalls muss was gemacht werden. Dann haben wir ja unsere schöne Dreierverteidigung. Ist das mal aufgefallen? Ob das unbedingt das beste System ist für St. Pauli? Das 3-5 oder was war das? War das ein
3-5-2-1?
3-5-2-1 oder... ob das ist, wo wir doch immer unsere schöne klassische Viererkette hinten gewohnt sind, also I don't know, wird sich auch zeigen. Auf alle Fälle wird es spannend werden.
War das denn jetzt ein Ausrutscher oder hat das Defizit ein Systemdefizit, eine graue Wurst, die sich durch die Mannschaft zieht?
Ja, ich glaube, das ist die graue Wurst, weil du ja immer siehst, wenn die sich zusammenreißen, sind sie ja zu außerordentlichen Leistungen dreimal im Jahr fähig. Und wie wir die Derby-Siege ja auch hatten, das Spiel gegen Bielefeld war herausragend. Und zur gleichen Zeit hast du dann wieder Spiele, wo du sagst, was ist das? Und ich glaube, diesen Schlendrian oder diese mangelnde Fähigkeit, sich zu Höchstleistungen zu bringen, die ja Jost Luhukay ja auch ausmerzen wollte, angetreten ist, um das zu machen und daran gescheitert ist, das wird eben auch die Aufgabe von Schulle sein. Und das, glaube ich, ist auch ein mentales Problem. Weil die sagen ja selber, also auch hier Marvin, ne? Ja, wir hatten nicht die Körperspannung, als wir da aus dem Bus gestiegen sind, ne? Und nach der 6-stündigen Busfahrt im Stau. Ja, und dann sagt man sich, warum habt ihr nicht die Körperspannung? Es ist euer Job und ihr müsst da antreten. Ja, es sind ja auch nur Menschen. Also I don't know. Also ich wundere mich eigentlich nur, dass man es nicht schafft, auch im Umfeld dann zu sagen, jetzt muss die Leistung abgerufen werden. Ich habe auch meine... Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier laber. Ich höre es lieber auf. Übernimm du.
Das glaube ich jetzt nicht.
Das glaube ich nicht.
Du wolltest kapitalistische Verwertungslogik.
Genau. Das wollte ich hier nicht rein.
Du wolltest gerade die Millionarios, die gar keine sind. Also nee. Wenn es noch Lire gäbe, dann wären sie Lire Millionarios.
Aber
die gibt es ja schon.
Aber das ich glaube aber auch, dass der Kader vielleicht die Hackordnung oder die Hierarchie in dem Kader noch nicht sich gefestigt hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist eine Menge Arbeit für Schulle da und ich glaube auch, dass das wirklich in die Saison braucht und ich hoffe, da sind wir bei der Saisonprognose. Ich weiß gar nicht, was ihr eigentlich getippt habt. Habt ihr die Saisonprognose gemacht?
Haben wir glaube ich schon. Ich habe es wieder vergessen. Weil
also ich wäre jetzt nach diesem Spiel, weil du auch fragst, Ausrutscher. Ich würde erst mal sagen, ich wäre froh, wenn wir die Klasse halten und das möglichst früh.
Ja, ich glaube, das glauben alle, ne? Ich habe ja gesagt, in einem Schwang, in einem Anflug zu einer sarkastischen Euphorie, wenn es das überhaupt gibt, ne, habe ich gesagt, das war so eine gelungene Nebelkerze. Also jeder hat den beiden Hamburger Vereinen abgenommen, dass sie einfach noch nicht so weit sind.
Das ist wie Sepp Herberger in der Schweiz 54, das Vorrundenspiel gegen Ungarn. Mit einer B-Mannschaft 3-8 verloren gegen Ungarn, glaube ich, war das sogar, ne? Oder Österreich, wie auch immer. Er hat jedenfalls eine B-Mannschaft rausgeschickt und hat damit dann praktisch alle geblufft mit der perfekten Nebelkerze.
Ja, eins ist schon mal klar, wenn wir im Endspiel um die deutsche Meisterschaft irgendwann mal wieder gegen Elversberg, dann würden die uns völlig unterschätzen.
Unterschätzen.
Ja. Genau so wird es nämlich sein. Und deswegen habe ich nochmal meinen Tipp geändert und habe gesagt, sowohl der HSV als auch der FC St. Pauli landen auf direkten Aufstiegsplätzen. 1 und 2. Und wir auf 2, weil wir sowieso A, der Underdog sind und B, der HSV es ja geschafft hat, ein noch desolateres Bild abzugeben gegen Dresden. Als wir in Elversberg.
Ja, da sind wir beim Thema, das ist ja auch traditionell beim HSV so, aber danach Toni Leistner. Ich glaube es nicht. Darf er das?
Ja, selbstverständlich darf er das. Ich finde auch diese Betroffenheit dann, also diese systemische Betroffenheit, also wo er sich denn entschuldigen muss. Und ich glaube nicht nur erstens sofort, dass der hart beleidigt wurde, sondern wenn man den O-Tönen von diesem Fuzzi in den Medien auch noch glauben kann, dann hat er das auch zugegeben und hat gesagt, das ist nun mal so beim Fußball. Und damit meinte er, das ist nun mal so in Dresden. Und da finde ich jeden Profi, der auch mal irgendwie seine Medienausbildung fahren lässt und auf die Tribüne geht und der hat ihn ja nicht zusammengeschlagen oder so, der hat ihn einfach nur geschubst und war sauer und hat gesagt, Alter, das sagst du nicht normal. Und ich glaube, das ist doch bei dem angekommen, wenn ich mir das Gesicht so angucke, dass denn da, auf die Reaktion, das fand ich total cool. Also ich bin Team Leistner, nach allem, was ich weiß, weil ich war auch schon Team Guerrero. Also die HSV-Haupttribüne, da gibt es ja den schönen Satz eines Sportjournalisten, von dem ich jetzt nicht weiß, ob das unser alter Kumpel Rollo Fuhrmann war, aber auf jeden Fall hat jemand mal gesagt, andere Vereine haben ein Riesenproblem mit ihren Kurven, der HSV hat ein Riesenproblem mit seiner Haupttribüne, weil da sitzen die ganzen alten Jungs, die früher im E-Block ganz übel drauf waren und die sind natürlich teilweise jetzt nicht geläutert. Und wenn ich den Berichten, die mir so zu Ohren gekommen sind bei der Causa Guerrero damals, wurde der halt auch krass beleidigt und hat sich einfach gewehrt. Und das finde ich, steht auch einem Fußballprofi zu, warum sollte der nicht sich wehren dürfen gegen so eine Scheiße? Und wenn ich Toni Leistner gewesen wäre und wäre jetzt in so einem Rechtfertigungsdruck, dann hätte ich die Parabel von Eric Cantona bemüht und hätte gesagt, der hat nicht nur meine Frau beleidigt, sondern auch noch ganz üble andere Sachen. Und da musste ich ihm leider mal ganz kurz einen Kung-Fu-Tritt gegen die Brust verpassen und wäre wahrscheinlich ein Held der Antifa geworden, wenn er das durchgezogen hätte. Aber ist er so schnell nicht drauf gekommen, leider.
Ja, ich finde auch so, also wenn du auf der AJK, also auf der Jägerkampfbahn in Altona, da gab es ja früher keinen Zaun. Da gibt es jetzt ja seit 2-3 Jahren einen Zaun, der auch ein bisschen die Stimmung da killt. Aber als noch Zuschauer zugelassen waren und es diesen Zaun nicht gab, konntest du halt auch immer wunderbar pöbeln. Du musstest nur damit rechnen, dass der Spieler dann, der dann auch Reaktion zeigte, rübergesprungen ist und dich zur Rede gestellt hätte. Und das diszipliniert dann auch manchmal, weil man dann auch sagt, okay, Auge in Auge, dann sollte man sich überlegen, was man sagt. Und ich glaube, ja, es ist nicht schön, es ist nicht gut, aber an wem ist es, ihn zu kritisieren? Aber auch da wiederum ökonomisch, ne, dass es dann wieder sagt, ja, der kann gesperrt werden, das ist schlecht. Man wird sehen.
Wer noch niemals so sauer war, dass er Leute geschubst hat, der werfe den ersten Ball.
Ja.
So, das Thema hätten wir auch erledigt.
So, und dann sind wir.
Wir sind hier in einer Schlingensiefschen.
Ja, und jetzt sind noch nicht Schlingensief. Wir sind erstmal nochmal unterwegs. Beim HSV bleiben wir. Ja, ich als Hamburger Steuerzahler muss nur den HSV subventionieren. Das glaube ich nicht.
Ich glaube es nicht. Wenn man das, ich meine, ich habe ja schon mal gesagt, was ich an gutem Boulevard ja mag, ist, dass er Zusammenhänge quasi in einer Headline zusammenfassen kann. Und wenn man das, was man heute über den HSV gelesen hat, in eine Headline zusammenpackt, dann hat der HSV die Kunst geschaffen, aus einem Euro 23,5 Millionen Euro zu machen von 1998 bis heute. Und das ist einfach ein finanzpolitisches Glanzstück, was sie da so vollbracht haben. Und es ist natürlich, was ist denn nun los?
Also sie müssen doch auf diesen Betrag 1,8%, also sie sind jetzt der Untermieter, sie haben ja praktisch jetzt ein Stadion, was sich auf einem Boden befindet, was sie in Erbrechtpacht haben und darauf für dieses Erbrecht müssen sie jetzt 1,8% Zinsen zahlen auf den Wert, also auf die 23,5. Sie müssen also eine knappe halbe Million jetzt immer Miete zahlen im Jahr. Das ist natürlich auch, also für so einen Pleitenverein bei so einem Risiko ein guter Zinssatz, 1,8%. Aber es kostet ja auch jetzt Geld, was sie vorher nicht hatten.
Ja, das ist ja auch sozusagen, das ist ja auch der Part an diesem Deal, den ich sogar gar nicht so schlecht finde. Das, was mich am meisten stört, ist, dass das so albern kommuniziert wird. Also, dass die Leute nur mal einmal ganz kurz googeln müssen, HSV Stadion, Verkauf, und dann kommen sie zu Wikipedia und lesen, dass der HSV den Grund und Boden vom Stadion für einen symbolischen Euro 1998 von der Stadt Hamburg gekauft hat. Dass, wenn ich so einen Deal kommuniziere, vor allem in Person von Herrn Grote und Herrn Dressel, die da, wenn du das Foto gesehen hast, irgendwie da so stehen, als hätten sie quasi gerade den HSV zur Meisterschaft verhandelt, dann denke ich, dann müsst ihr das mitkommunizieren, weil das ist die erste Frage, die sich jeder stellt. Hä? Ja, wieso kaufen wir etwas zurück, was wir denen für 1 Euro geschenkt haben?
Ja, eigentlich ist das ja nur der Aufhänger, denn der andere Aufhänger ist ja, jetzt habe ich das richtig verstanden, es gibt eine Europameisterschaft in Hamburg 2024, ist das richtig verstanden? Ein Spiel?
Es gibt auf jeden Fall von der UEFA Vorgaben, wie ein Stadion zu sein haben sollen muss. Und diese Umbauten, die wollen wohl die deutschen Stadien alle machen. Ich weiß nicht, ob sie sich bewerben wollen oder ob es sie überhaupt gibt. Keine Ahnung, Europameisterschaft interessiert mich ja nicht.
Ja, und dann wurde gesagt, naja gut, der HSV ist so klamm, der kann sich diese Umbauarbeiten gar nicht mehr leisten.
Genau, der wäre quasi, um das zu übersetzen, pleite, wenn er den Balkon sanieren müsste.
Genau, und da ja natürlich Hamburg als Aushängeschild, wirtschaftlicher Standort, Tourismus, das nicht so anders haben möchte, sagt man eben, gut, dann geben wir ihnen halt diese 23,5 Millionen, das muss ein tolles Stadion werden in der Sanierung, und dafür haben wir dann das Erbbaurecht, die zahlen nochmal 1,8% Zinsen da drauf. Also so ein komischer Kuddelmuddel-Deal. Wobei ich mal gespannt bin, wie viel von dem Geld wirklich in die Renovierung fließen wird und wie viel dann wieder in Abfindungen für Trainer, Spieler, Manager.
Ja, das haben die ja jetzt schon gesagt. Die haben jetzt schon gesagt, das Geld, das sie dafür zurückgelegt hatten eigentlich, haben sie jetzt sozusagen für den Kader ausgegeben, weil sie natürlich extreme Mindereinnahmen haben, weil sie es nicht schaffen, seit 2 Jahren aufzusteigen.
Ja, so, aber
das war ja eigentlich anders geplant.
Dass der St. Pauli-Podcast ist, würde ich ja mal sagen, das ist schon eine ziemlich schräge Wettbewerbsverzerrung der Stadt Hamburg.
Ja, das ist nochmal die Frage. Also ich finde, soweit ich informiert bin, gehört uns der Grund und Boden, auf dem unser Stadion steht, ja auch nicht.
Richtig, aber für das Erbbaurecht, ne, bekommen wir ja keine 23,5 Millionen. Und der Grund, das Heilige Geistfeld, ist natürlich viel wertvoller als draußen dieser komische Park in Altona.
Das stimmt. Du meinst also, es ist eine Wettbewerbsverzerrung in der zweiten Bundesliga, ne? Und vor allem in der Stadt.
Ja, aber das ist so ein Phänomen, jetzt sind wir wieder bei der SPD. Ne? Die SPD liebt den HSV und die SPD liebte, oder ein SPD-Politiker liebte den FCK, also in den FCK Kaiserslautern, Herr Beck. Also man glaubt ja als SPD-Politiker, dass der HSV das Geilste überhaupt ist und der müsste auch für die, weil er für die Stadt steht und der muss unterstützt werden, allen Graden. Und das zeigt aber auch diese Eindimensionalität dieser SPD-Politik.
Ja, heute hat das Jolly Roger getwittert. Sie hätten gedacht, der Freiherr von Beust wäre der schlechteste Bürgermeister Hamburgs aller Zeiten gewesen, aber der SPD-Senat unter Herrn Tschentscher und Grote und Herrn Dressel, die haben knapp, jetzt liegen sie vorne, weil sie nicht nur den HSV-Deal jetzt haben, sondern es gibt ja auch noch die Posse um das Pauli-Haus. Also, ob du das mitgekriegt hast, das ist ein Grundstück, das Grundstück an der Ecke, wo die Rindermarkthalle auch ist. Mhm. Da ist doch so ein flacher Bau und da war eine Werkstatt drin und auch das indische Restaurant Maharaja. Ich glaube, früher war da auch Feuerstein. Ist das, glaube ich, früher? Kann das sein?
Mir war mehr als übel, ja.
Und das ist jetzt einem Projekt verschrieben worden, das Pauli-Haus heißt und das sich immer so ein bisschen Underdog-mäßig in der Öffentlichkeit bewegt hat, was aber wohl in direkter Verbindung zu einem Berliner Multimilliardär steht, der auch gerne mal in Objekte in gehobener Lage investiert und einfach ein ganz klassisches Investmentprojekt ist. Und das ist der zweite Punkt, wo man sich fragt, sind die Leute wirklich so dämlich oder wollen sie uns nur für dumm verkaufen? Die Kündigungsschutzlage vom Maharaja ist noch nicht mal durch. Jetzt gibt es da angeblich Wirtschaftsförderung für dieses Projekt und der Hamburger Senat musste auf die kleine Anfrage der Linken zugeben, dass Hamburg in den nächsten 60 Jahren mit diesem Projekt überhaupt nichts verdient und womöglich noch miese macht. Und auf die Frage, ob das nicht schlimm wäre, sagt dieser Fuzzi von der SPD, der das im Grund- und Bauausschuss oder wie das Ding da heißt, durchgedrückt hat, sagt, ja, mit der Bebauung würde ja auch der Wert des Grundstücks steigen. Wo ich mich frage, will der mich verarschen? Also so einen Schwachsinn habe ich lange nicht mehr gehört. Ein Grundstück, das mit einer Halle bebaut ist, die kein Denkmalschutz hat, die ich sozusagen, wo ich einen leichten Spachtel nehme und dann ist das bestes Bauland, ist ja wohl mehr wert, als wenn da irgendein scheiß Bürohaus draufsteht. Ganz abgesehen davon, dass der Grund und Boden auf St. Pauli von alleine viel wertvoller wird, da brauche ich dieses Projekt nicht für. Also hat der noch alle Tassen in der Kajüte oder was ist mit dem los? Und dann, um nochmal ganz kurz den Bogen zu machen zu Herrn Dressel und Herrn Grote, die da heute im Volkspark standen und sich wie die großen Zampanos gefühlt haben. Wenn ich schon so schlau bin, und ich glaube nicht, dass die beiden so schlau waren, sondern wahrscheinlich war das Herr Wettgenstein oder wie der heißt vom HSV, der hat sich das ausbaldowert und hat gesagt, pass mal auf, Hamburg, ihr braucht da sozusagen euch keine Sorgen machen, wir bezahlen euch das zurück in den nächsten 100 Jahren. Das ist ja eigentlich eine ganz geile Idee, wenn es jetzt der HSV ist auch egal, ist nur weil man St. Paulianer ist, muss man ja eine gute Idee nicht schlecht finden. Also der Hamburger Senat will den HSV unterstützen. Was macht er? Er gibt ihm jetzt das Geld, das er in den nächsten 100 Jahren verdient. So, das ist auch ein guter Deal. Wenn ich sowas schon mache, dann kann ich das doch an so neuralgischen Stellen wie dem Pauli-Haus auch machen. Ich habe einen Stadtteil, da stirbt gerade die gesamte Club- und Eventszene durch Corona. Meine Hilfsprogramme und die vom Bund, die funktionieren überhaupt nicht. Kannst ja gleich auch noch mal ganz kurz erzählen, was die alles von einem wissen wollen, bevor sie einem überhaupt einen Euro irgendwie überweisen. Unsere Hörer werden das wissen, wenn sie sich dafür interessieren, können sie gerne noch mal uns eine E-Mail schreiben. Wir haben da massenweise Fälle im Bekanntenkreis, wo überhaupt gar nichts oder viel zu spät Kohle geflossen ist. Das heißt also, wenn ich jetzt schon mal so eine Katastrophe hingelegt habe wie Dressel und Grote, ja, und dann habe ich etwas wie das Pauli-Haus. Das könnte ich doch dieses Modell, das ich mit dem HSV habe, als Vorlage nehmen. Und sage einfach, ich verkaufe dieses Gelände an das Clubkombinat oder irgendeine andere Organisation auf St. Pauli für 1 Euro, kaufe das für 23,5 Millionen zurück und macht eine Erbpacht draus und schon habe ich ein Stadtteilprojekt, habe die Clubszene in Hamburg mit 23,5 Millionen Euro gefundet, habe dasselbe Modell gefahren, habe kein Risiko, weil da hat er ja recht, der Wert des Grundstücks steigt sowieso. Ich habe das nicht verkauft, ich habe es verpachtet. Wie cool ist das denn? Aber auf die Idee kommt die Vollknastis nicht. Also wo man auch sagen muss, das ist das, was mich am meisten ärgert, dass sie das nur am HSV exerzieren und nicht da, wo es sinnvoll ist. So, Randende.
Das glaube ich jetzt nicht.
Das glaube ich jetzt nicht. Habe ich gedacht, heute Morgen. Ach ja.
Ja, aber das Gleiche hast du ja praktisch jetzt auch bei der Planung von dem neuen Bahnhof in Altona, wo ja direkt in Steinwurfnähe das neue Stadion von Altona 93 entstehen soll, wo ja eine Konzerthalle mit 4000 Leuten geplant ist, was ja auch wiederum so ziemlich an den Bedürfnissen der Einwohner vorbeigeht. Und ja, das ist halt so eine fehlende Empathie der Politik. Das hast du ja auch dann an dem tollen Scholz Tower, der uns erwartet, an den Elbbrücken, den kein Mensch braucht. Und ja, das zieht sich halt so durch. Also ich glaube, dass die Lebenswelt von diesen Leuten aber auch genauso ist. Und das sind halt Apparatschiks und sie glauben auch, man braucht sie dafür. Sie glauben, ohne sie wird es keine Investoren geben. Sie glauben, sie sind wichtig. Und das ist so ein richtiges Funktionärsschicksal. Und das ist eben traurig, weil sie verstehen es nicht.
Naja, man braucht sie ja schon. Ne? Also man braucht sie, um sozusagen den formalen Weg freizuräumen. Ne?
Ja, aber den sie aber auch teilweise erstmal aufbauen für Sachen, die sie nicht interessant finden. Und für Sachen, wo halt viel Geld im Spiel ist oder wo Leute vorgaukeln, sie hätten viel Geld. Wie bei Scholz Tower Herr Benko. Ja, da wird dann halt der rote Teppich ausgerollt. Und ja, also ich mag es nicht. Dann, weil alles das, was St. Pauli ausmacht, ist unabhängig von diesen Leuten. Und
Insofern ist das ja eine gute Nachricht, dass Herr Grote sich so freudestrahlend bei beim HSV zeigt. Dann könnte man ihm jetzt auch nochmal nahelegen, leg doch mal bitte dein Parteibuch unter deinen Kopfkissen und das, den Vereinsausweis, Mitgliedsausweis, den schickst du zurück. Mit freundlichen Grüßen an die Geschäftsstelle des FC St. Pauli. Ich habe keine Lust mehr.
Ja, aber das wäre halt eine Art von Standing oder Stil, die er einfach nicht hat. Das hat er nicht. Er ist ein kleiner Karrierist.
Ja, das
kann man sagen. Und er muss aber auch sagen, er wird nie das Format haben, wenn er mal zuhört. Er wird natürlich nicht zuhören. Aber so jemand wird nie Bürgermeister dieser Stadt werden. Was ja sein Ziel ist.
Kommt er nicht auch aus Westfalen?
Ich so, weiß nicht.
Kommt so alle, diese ganze SPD-Riege, die sich hier
eigentlich
reingezeckt hat, obwohl wir dagegen eigentlich gar nichts haben.
Die waren alle bei der Bundeswehr, sind Reserveoffizier und sind jetzt westfälische Reserveoffiziere aus Wandsbek, die jetzt hier in Hamburg sind.
Ausgezeichnet. Westfälische Reserveoffiziere aus Wandsbek. Fuck off.
Von der Bundeswehr-Universität. Nein, aber das klingt ja wieder sehr. Aber Erik, geht's dir denn gut? Was sagst du unseren Hörern? Geht's dir gut? Das klingt ja alles so negativ.
Ja, wir brauchen so ein, ich glaube es jetzt nicht, irgendwie so ein positiven, ich glaube es jetzt nicht. Ich glaube es jetzt nicht, dass wieder Fans ins Stadion dürfen.
Ja, oder doch nicht. Also
ja, man weiß es nicht so genau.
In München ist jetzt ja gestoppt. Keine Fans gegen Schalke.
Ja, aber Bayern ist ja auch Hotspot.
Ja, hier auf der Schanze ja auch.
Oh ja.
Warst du der Zorro aus der Katze? Warst du das?
Nee, ich war Axel Schweiß.
Du warst Axel Schweiß.
Das hat irgendjemand getwittert. Ich wette, Axel Schweiß war jeden Abend da. Und das fand ich sehr lustig. Ich hab mich auch heute noch mal korrigieren müssen in meinem Tweet, weil ich behauptet habe, dass der einzige, ich habe mich auch wirklich da festgelegt, dummerweise, der einzige Hauptgrund, warum die Leute irgendwie Bibi Blocksberg oder sonst was angeben, der ist, dass sie sich nicht darauf verlassen können, dass ihre Daten geschützt sind. Also wenn ich damit rechnen muss.
Das glaube ich jetzt aber nicht.
Dass die Polizei wegen jedem Falschparken da hingehen kann und sagen, hier, gib mir mal deine Liste. Erst wenn ich das hinbekäme als Staat, meinen Bürgern zu versichern, eure Daten sind sicher, dann würden die Leute auch ihre richtigen Daten hinterlegen.
Das glaube ich jetzt nicht, was du da erzählst. Das
glaubst du nicht?
Nein.
Und daraufhin bin ich korrigiert worden im Sinne von, naja, vielleicht ist das dein männliches Privileg, weil eben als Frau möchte ich auch nicht von irgendwelchen Typen, die da meine Telefonnummer irgendwie drei Tische vorher lesen, irgendwie gestalkt werden oder von irgendwelchen Bartendern, die meinen, sie könnten abends mal die Liste von weiblichen Gästen durchgehen und sie irgendwie anrufen. Das soll wohl auch schon vorgekommen sein. Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht dran gedacht. Aber es ist natürlich auch ein sehr wichtiger Grund, dann nicht seinen richtigen Namen reinzuschreiben. Also ich finde, es gibt, wenn man mal so richtig drüber nachdenkt, gibt es massenweise Gründe, da Bibi Blocksberg hinzuschreiben.
Ja, aber ich glaube, man kennt ja das Problem. Man hätte sich sicherlich auch kreative Methoden überlegen können, wie man anonym seine, ja, dass man erreichbar ist. Darum geht es ja eigentlich. Es geht ja darum, dass du plötzlich diese Leute dann erreichen kannst. Und das zeigt wieder, dass wir doch noch nicht so digital sind.
Also hätten wir eine funktionierende Tracing-App, ne?
Ja.
Die auch so gebaut ist, wie sie gebaut ist und die funktioniert, bräuchte man diese scheiß Listen nicht. Fertig, hat sie
geschickt. Schöne Grüße an die Freunde von der SAP und an Telekom T-System. Ihr seid auch Honks. Was haben die sich abgefeuert vor 3 Monaten über ihre tolle App?
Andreas Dressel und SAP und die Telekom sind sozusagen, und die SPD, das ist so ein Haufen, ne? Die haben alle so ein bisschen das gleiche Attitude.
Also mir geht dieses Abfeiern auf den Keks. Also ich meine, Staatsknete abzugreifen und ist ja vollkommen okay und auch vielleicht manchmal notwendig, aber sich dann dafür abfeiern zu lassen, als sei man der Messias, das ist vollkommen unangemessen.
Das ist ja, um jetzt wieder den Bogen zu kriegen, was mir gut gefällt, das ist ja das Gute an Elversberg. Da konnte sich keiner abfeiern. Das heißt also, wir haben nicht einen einzigen gesehen, der sich da abgefeiert hat. Außer vielleicht der Busfahrer, der es geschafft hat, die rechtzeitig zum Spiel nach Elversberg zu bringen.
Ich finde,
den könnten wir eigentlich auch mal abfeiern.
Den Busfahrer bestimmt.
Er hat wahrscheinlich gesungen. Marvin, you set my club on fire, but that was yesterday.
Elversberg, warst du da mal im Saarland?
Ich war noch nicht da, aber mein Freund Markus, der ja auch twittert, der kommt ja aus dem Saarland und der ist aber Fan vom FCS, also FC Saarbrücken, aber kennt sicher auch Elversberg. Und ich habe damals mit ihm öfter mal, also als wir noch uns öfter gesehen haben, gedacht, eigentlich müsste man mal so eine Auswärtsfahrt nach ins Saarland machen,
weil ja, das ist bestimmt sehr schön da. Ja, das ist dann auch, es ist ja alte Industrie, die du dort hast, Steinkohle, Pirmasens, Völklingen. Ich weiß gar nicht, ist das beides Pirmasens, Völklingen, ist das überhaupt alles Saarland?
Frag mich nicht.
Ich glaube, Völklingen
ich komme aus Hamburg, nein, ich weiß, kenne mich nicht aus,
südlich Saarland, von Harburg. Völklingen war Saarland, oder ist Saarland, aber ich glaube, Pirmasens könnte sogar noch die Pfalz sein. Egal. Jedenfalls, da könnte man auch eine Weintour machen, weil da gibt es ja sehr guten Wein in der ganzen Ecke. Nicht so far away.
Ja, machen wir eine schöne Weintour. Aber du trinkst ja im Moment keinen Alkohol.
Ich trinke keinen Alkohol, deswegen bin ich auch so verständlich und so ruhig. Ja, es ist auch noch so ein trauriges Ereignis, ne? Aber es geht. Es geht. Manchmal, ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Milchallergie hatte, ist das viel schlimmer als Alkohol. Also es gibt Getränke, die sind schlimmer als Bier und Alkohol. Das sind die Getränke, auf die du allergisch reagierst. Wie zum Beispiel Milch. Man kann auf Kuhmilch allergisch reagieren. Kuhmilch ist an sich gar nicht gut.
Ich verzichte schon seit längerer Zeit auf Kuhmilch und das ist nicht so schwierig.
Ja, deswegen siehst du so gesund aus.
Ich strahle vor Gesundheit. Ich werde auch immer mehr eigentlich, aber eigentlich... Also ich habe im Moment eine Phase, da kann ich das ganz gut abmalen, ein paar Bier zu trinken abends.
Ja, siehst ja auch hier proper aus.
Ich sehe proper aus.
Ja.
Ja. Ich fühle mich auch eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Ja.
Das Einzige, was mich wirklich stört, ist, dass ich nicht ins Stadion kann.
Ja, das ist das Nächste. Inzwischen haben wir alle unsere Dauerkarte. Und ja, es gab einen großen Fragebogen, den wir bekommen haben. Warum, wieso, weshalb? Was würden wir tun, wenn?
Ah ja, was war denn da mal noch? Was stand da drin?
Alles wurde abgefragt. Alles. Und
du hast gedacht, ich hätte überall Nein gesagt,
ja, habe ich aber gar nicht. Ich habe gesagt, also ich möchte natürlich, ich bin nicht solidarisch, ich möchte auch ins Stadion, wenn nur ich darf, die anderen sind mir egal, ich will ins Stadion und ich möchte natürlich statt meiner Stehplatzkarte gerne einen Logenplatz haben für den gleichen Preis von 8 Euro, Dauerkartenpreis und was war noch gefragt? Achso, ich möchte mit meinen Freunden zusammensitzen, ja, das möchte ich auch natürlich. Ja, und dann möchte ich das Geld ja auch nicht zurückzahlen. Also, oder ich möchte dafür irgendwas anderes sehen. Ich möchte Zins zurückerhalten. Also alles habe ich angegeben. Ich war richtig, richtig unsolidarisch, war ich.
Also was ich machen würde, glaube ich, ist, wenn der FC St. Pauli mir 15.000 Euro gibt, jetzt sofort, dann würde ich die nächsten 100 Jahre eine Erbpacht auf meinen Stehplatz zahlen.
Da musst du bei Andi nachfragen. Der macht das vielleicht.
Ja, von da könnte man das machen.
Die ganzen Nordstehplätze, die werden praktisch zum symbolischen Preis an die Stadt Hamburg vermietet. Ein Erbbaurecht, genau. Der Stadion, diese Plätze. Darunter ist ja schon Erbbau und da machen wir da drüber auf dem.
Quasi eine Art Luftkorridor-Erb. Luftpacht. Eine Luftpacht.
Ja. Zumindest für die Spiele, wo wir ausfallen. Das wird auch eine ganz schöne Subvention.
Das wäre schön. Also wir haben die neuen Finanzmodelle. Also der erste St. Pauli muss sich keine Sorgen machen. Wir sind bei der Frage alle oder keiner oder ein paar und dafür so eine Art Lotterie.
Also ich meine, es ist natürlich eine Frage der Finanzsachen. Also ich glaube auch viele Sachen, was man jetzt gerade auch hat mit der Dauerkarte, ist de facto eine Spende. Und wenn man es kann, also ich spende gern für den Verein. Aber manche können es dann, sagen wir mal, es ist ja auch ein Luxus, den man sich leistet und dann leiste ich eben Verzicht. Aber es sind ja, eine Dauerkarte ist jetzt nicht etwas, wofür ich dann hungern muss anderswo. Also alle Leute, die eine Dauerkarte haben, haben die. Und wenn sie das Geld zurückfordern, werden sie dafür was anderes machen. Also, wie gesagt, ich denke mal, kann man auch diskutieren, wie weit man solidarisch mit dem Verein ist. Ich werde es erstmal nicht zurückfordern, wenn ich die ersten Spiele nicht schauen kann. Aber die Frage ist, all oder keinen. Schön wäre es eigentlich, wenn man sagen würde, wir warten. Ich meine, die Bilder auch, wo diese paar Fans wie in Dresden dann zusammenhängen oder ich weiß nicht, also richtig schön ist es ja auch nicht.
Nee, das stimmt. Und es gibt natürlich auch eine Grenze, ab der sich das erst lohnt, das Stadion überhaupt aufzumachen. Sobald ich informiert bin, also das mache ich ja immer so, ich erkläre das jetzt nochmal für unsere neuen Zuhörerinnen, die vielleicht dazukommen. Wir simulieren hier quasi ein Tribünengespräch. Und Tribünengespräche, da wird ja auch Seemannsgarn gesprochen und Meinung verbreitet. Und im Grunde genommen ist das hier, sind wir beide lustige Kunstfiguren, die jetzt auf der Nordtribüne stehen und sich hast du schon gehört. Und dann erzählen wir uns Dinge. Nur, dass wir es öffentlich machen. Das heißt also, wir müssen uns teilweise auf die Kunstfreiheit berufen und auf die Satirefreiheit und das geht dann ungefähr so, dass wenn ich mit Leuten spreche beim FC St. Pauli, die mehr Ahnung haben als ich, weil sie da viel tiefer drin stecken, dann rede ich immer von gut unterrichteten Kreisen. Und diese gut unterrichteten Kreise, die ich kenne, die mir ab und an mal was erzählen, auch ihre Meinungen zum Beispiel erzählen, das sind so ungefähr, ich würde mal überschlagen, 20, 30, 40 Leute. Das heißt also, ihr wisst immer nicht genau, wer mir das erzählt hat. Ich weiß aber, dass ich das gehört habe und dass das jemand ist, von dem ich das glauben würde. Und so würde man das ja auf einer Tribüne auch erzählen. Du, sag mal, ich habe gehört, der hat erzählt. Und nochmal zurück auf das Thema, wann lohnt sich eigentlich für den FC St. Pauli das Stadion zu öffnen? Das scheint wohl diese magische 5.000-Personen-Grenze zu sein. Darunter lohnt es sich gar nicht. Das heißt, wenn 5.000 Leute erlaubt würden, wie das ja jetzt auch kolportiert wurde, dass das passieren kann, dann ist das genau haarscharf an der Grenze, wo es sich überhaupt noch lohnt. Das heißt, ich wäre da sogar bei dir zu sagen, bevor man jetzt diesen ganzen Heckmeck macht, wer kommt ins Stadion? Sind das nur die Dauerkarten- und Saisonkartenbesitzer? Was mache ich eigentlich mit der selbstverwalteten Süd und den Ultragruppen, die ja wahrscheinlich sagen, ja, wir haben jetzt ja irgendwie, nehmen wir hier Sonderrechte für uns in Anspruch. Ja, kriegen die Sonderrechte? Was ist mit den Schwerbehindertenplätzen, werden die komplett aufgefüllt? Also wäre jetzt mein Wunsch wäre, dass die nicht nur komplett aufgefüllt, sondern vielleicht, weil so wenig Menschen im Stadion sind und auch so wenig Fußballer im Stadion, vielleicht sogar ausgeweitet werden. Das sind alles so Fragen, die muss ich ja klären.
Ich könnte ja auch sagen, die Logen müssen erstmal gefüllt werden, weil da sind wichtige Leute, da kommt richtig Geld rein, die müssen erstmal ins Stadion.
Die Logen, soweit ich weiß, wären sowieso von jeder solidarischen Lösung abgekoppelt, weil sie ganz andere Verträge haben. Ja. Das heißt also, die Logen würden erstmal ihre eigenen Hygienekonzepte wahrscheinlich fahren und würden da irgendwie, das ging ja wahrscheinlich sogar, du kannst ja draußen sein. Und dann dürfen eben nur 3 oder 4 Leute gerade zusammen im Innenraum da sein, in der Loge. Das kannst du ja alles machen. Und das hat so viel Konfliktpotenzial. Und wenn ich dann sage, es lohnt sich gar nicht bei 5.000 Leuten oder gerade so, dann fände ich eigentlich deine Variante zu sagen, wir machen sozusagen so eine Art Pauschalsolidarität. Und kommen einfach alle erst, wenn wir wieder dürfen.
Ja, man könnte auch folgendes Modell fahren, dass man auch spenden kann. Also ich wäre bereit, mein Eintrittsgeld zu spenden, wenn ich wüsste, das Stadion bleibt leer. Ich würde dann darauf verzichten, dass sie mir das Geld zurückzahlen müssen.
Ach so.
Ja, das wäre auch eine sehr solidarische Sache. Dann könnte der Verein fragen, wer ist bereit, sein Geld zu spenden.
Dann bleibt mein Platz leer sozusagen.
Dann bleibt dein Platz leer, aber nur unter der Voraussetzung, dass das ganze Stadion leer bleibt. So, und dann kann man nachher sagen, gut, okay, es haben sich 7.000 Leute oder 10.000 Leute bereit erklärt zu spenden.
Das wäre quasi die Einnahme eines...
Das wäre dann die Einnahme eines Spiels, die hätte genau. Der Verein dann und zur gleichen Zeit hätten wir praktisch solidarisch keine Unterschiede und jeder würde frei bleiben. Ärgerlich wäre es natürlich nur, wenn die einen spenden und die anderen freuen sich und sagen, ja, jetzt gehe ich aber ins Stadion, toll. Das geht natürlich nicht.
Das stimmt, das geht nicht. Aber das ist doch eine gute Idee, das wäre eine schöne Kampagne. Also St. Pauli Pop ruft dazu auf, schreibt dem FC St. Pauli eine E-Mail oder gebt ihm irgendwie bekannt, wir würden auf die Rückzahlung verzichten, wenn das Stadion leer bleibt. Und wenn wir 5.000 oder 6.000 Leute sind, dann kann Oke dem Aufsichtsrat sagen, wir müssen das Stadion nicht mehr aufmachen, bis Corona-Entwarnung
kommt. Aber jetzt kommt die Realität wieder. Zwischen dem 8-Euro Stehplatz im Dauerabonnement und Mitgliederrabatt und dem, weiß ich nicht, 60-Euro Sitzplatz ist natürlich ein Unterschied.
Da wird die Spende von Christian größer als unsere.
Also Christian muss spenden.
Christian, du hörst uns zu. Ja, du musst leider tief in die Tasche rein.
Genau. Oder wir sitzen auf deinem Platz.
Genau. Oder, genau, spielen wir mal das andere Szenario durch. Also, der FC St. Pauli hat, wie mir gut unterrichtete Kreise erzählt haben, hat ungefähr 18.500 Dauerkarten und Saisonkarten und Konglomeratskarten, also Kartenansprüche, die da in Frage kämen für so eine Stadionöffnung. Das heißt also, dürfen 5.000 Leute rein, wie gerade ja diskutiert wird, hätten wir nur die Möglichkeit, entweder nach Proports zu verteilen, also die Ultras kriegen, der Fanclub-Sprecherrat kriegt, der Rest wird ausgelost aus Nord gegen gerade Haupttribüne, irgendein Konglomerat, oder was ich präferieren würde, man sagt, alle 18.500 Karten kommen in einen Lostopf und dann kommen 5.000 von diesen in den ersten, werden gezogen und dürfen das erste Spiel rein. Dann kommen die in so einen Malus-Topf, dürfen also nicht mehr mitmachen. Und die restlichen 13.500 werden ausgelost, so lange, bis natürlich noch 3.500 übrig bleiben. Die kriegen auf jeden Fall eine Karte und die restlichen 1.500 werden wieder aus dem vollen Lostopf genommen. Das heißt, ich kriege mindestens jedes vierte Heimspiel eine Karte.
Ja, das ist also, glaube, an solchen Modellen.
Das ist auch okay.
Ja, aber egal wie es kommt, dann bist du im Stadion und gerade.
Kannst du nicht mal Bier trinken?
Du kannst kein Bier trinken, musst Abstand halten. Ich weiß es nicht. Also, ob das alles. Und das nächste ist ja auch, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber Fußball ist eben nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht mal vor Corona war. Und auch diese Auswüchse des Profifußballs, die einem ja nochmal hässlich vors Gesicht geführt worden sind. Ich weiß nicht, also ich habe für mich, haben sich in der Krise auch gezeigt, dass andere Dinge wie jetzt Freunde, Familie wichtiger sind als das Leben des Profifußballs. Ja? Und insofern ist die Frage, wie wichtig oder wie schön ist das, was man sieht. Ich weiß es nicht. Also,
ich hatte übrigens ein schönes Erlebnis wieder. Letzten Montag war ich mit meinem Nachbarn Dart spielen im Vereinsheim von Altona 93. Und nicht nur mag ich ja diesen Verein sehr gerne, sondern wenn man da so rumläuft in dem Vereinsheim und man sieht dann die Fotos der Mannschaften seiner Töchter an der Wand, und den Nachbarsjungen, der da irgendwie in Torjubelpose verewigt wird, dann hat man Schals von Fortuna Köln zum Beispiel mit so einem Clownsgesicht drauf, das auch so ein bisschen böse guckt. Keine Ahnung, ob das die Fortuna Köln Hooligans sind oder so. Aber dann merkt man irgendwie, dass es eben auch noch was anderes als den Profifußballclub St. Pauli gibt. Man kann auch Dart spielen bei Altona 93 und hat dieses Gefühl, man geht in sozusagen ein gewachsenes soziales Gefüge. Und das kann man eben auch machen. Und bei Altona werden ja auch irgendwie, wie viele Zuschauer sind da erlaubt? 1.000? 500?
Nein, 300.
Ach, 300, okay.
Irgendwie sowas, 300. Und dann dürfen sie auch nur auf die Haupttribüne und müssen auch Abstand halten.
Ach so, ja. Aber man darf im Vereinsheim zum Beispiel Bier trinken. Ist das beim FC St. Pauli denn auch so? Wahrscheinlich. Das ja, heißt das also vor dem Spiel.
Das ist das Nächste. Ich bin gar nicht mehr da gewesen. Wann warst du das letzte Mal im Vereinsheim?
Ich war in Corona-Zeit nochmal da, zweimal. So ja. Soli-mäßig. Um da ein Bier zu trinken.
Also, ich glaube, wenn wir das überstanden haben und sich etwas, sagen wir mal, normalisiert, soweit das möglich ist, vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr, dann wird man auf viele Sachen dann schauen. Dann wird man auch merken, was fehlt oder was nicht mehr da ist. Und ja.
Ach, das wäre, da kommt mir noch eine Idee, Markus.
Ja.
Wenn wir jetzt da, weil deine Idee finde ich super, auf die bin ich selber gar nicht gekommen. Also, wir fassen das nochmal zusammen. Wir brauchen 5000 Leute, die eine Dauerkarte haben oder eine Saisonkarte oder einen Sitzplatz oder was auch immer. Die sagen, ich verzichte auf die Rückzahlung die ganze Saison oder zumindest bis es Corona-Entwarnung gibt. Und dann
bis wieder ein normaler Stadionbetrieb.
Genau, dann bleibt das ganze Stadion leer. Jetzt hat man ja aber die Erlaubnis für Veranstaltungen von bis zu 5000 Leuten. Das heißt, wir können auch was anderes machen als Fußball. Ne? Wir könnten auch eine Millantor-Gallery Ausstellung, wir können Konzerte machen, wir können
meinen Geburtstag da feiern.
Wir können unseren Geburtstag feiern. Wir haben bald 100 Episoden von St. Pauli Pop.
Ich dachte, wir sind 100 Jahre alt.
Ne, 100 Folgen sind wir alt. Das ist ja schon alt genug.
Sind wir alt?
Also wir beide zusammen sind über 100, übrigens.
Nee. Das glaube ich jetzt nicht.
Das glaube ich jetzt nicht. Doch, doch. Ich glaube, wenn wir darüber gehen würden zu deinem Nachbarn Maxim Choupo-Moting, der würde die Tür aufmachen und würde sagen, ich möchte mich nicht mit Ihnen über Jesus unterhalten. Dann würde er die Tür wieder zumachen.
Der hat eine gute Erziehung genossen, Erik.
Ich habe tatsächlich ja gerade dran gedacht, wir waren schon wieder viel zu sachlich heute. Der Typ hat uns doch eine 1 gegeben dafür, dass wir nicht über Fußball reden und sinnlos labern. Jetzt müssen wir das aber auch mal machen.
Das liegt bei mir aber jetzt an dem fehlenden Alkohol. Wie soll ich denn da irgendwie sinnlos labern, wenn ich jetzt nüchtern bin?
Das kannst du doch auch sonst nüchtern. Also wenn wir telefonieren sonst, bist du da auch immer...
Ja, aber jetzt diese angespannte Situation, ich weiß auch nicht. Also, nee.
Ach du Schande.
Das geht nicht. Außerdem, die Realität ist das sowieso viel lustiger als das, was wir hier machen. Ich meine, guck dir das doch mal an, was du alles erlebt hast die letzten Wochen. Das ist doch alles viel grotesker. Das kann sich doch kein Mensch ausmalen. Und deswegen ist die Realität ja viel absurder als das, was du im Kopf hast.
Was meinst du denn jetzt? Also das, was wir
alles,
eben besprochen haben.
Alles, das ganze Leben, was passiert ist, was in der Welt passiert, das ist total absurd.
Das stimmt.
Da kannst du eigentlich nur mit einer totalen Distanzierung zur Welt reagieren. Und das ist das, was ich zurzeit mache oder was viele Leute auch machen. Ziehst dich zurück von der Welt oder nimmst das Ganze nicht mehr so ernst, was gut ist. Und besinnt sich darauf, dass du selber, dass es dir gut geht, dass du deinen Körper pflegst, gut isst, deine Freundschaften pflegst. Ja? Das ist das Wichtige. Und Zeit ist doch das knappe Teil. Oder? Jetzt grinst du mich an hier.
Ja, ich finde das wunderschön. Fast ein Schlusswort.
Ja, aber du, Zeit ist Zeit, ne? Ah.
Und Wahrheit liegt nur in der Wahrheit, habe ich heute gelesen auf Twitter.
Ja.
Und wenn das wahr ist, dann ist die Wahrheit ein Gefäß, das die Wahrheit enthält, das wiederum ein Gefäß ist, das die Wahrheit enthält, was wiederum ein Gefäß ist, was die Wahrheit enthält. Und ich glaube, das ist der Grund, warum die Wahrheit so schwer zu finden ist, weil sie einfach sich immer wieder entwindet in ein Gefäß, das die Wahrheit enthält.
Das glaube ich jetzt nicht.
Das ganze Stadion ist leer, weil wir es so wollen. Im Übrigen noch mal ganz, ganz kurz, einer der besten deutschsprachigen Pop-Songs aller Zeiten laut Rolling Stone ist Polizisten von Extra bereit.
Ja, das liegt daran, dass die Redakteure des Rolling Stones so alt sind.
Ich glaube auch, aber ich glaube ja, dass es bei den besten Songs aller Zeiten Sachen um eine Textzeile geht, die einfach so geil ist, dass sie für Jahrzehnte im Raum steht. Und bei Polizisten ist das ähnlich wie bei T.S. Ullmann mit dieser einen Zeile mit den, meine Schulter ist nass von des Nebenmanns Tränen. Also diese Zeile verzeihe ich ihm ja gar nicht, weil die so gut ist, dass er sich selbst nicht mehr hinterherlaufen konnte mit allem, was er danach machte. Und das ist ja bei Extra 3, Moin Moin Kai, schön groß, ja auch so. Die Zeile, Polizisten rauchen milde Sorte, weil das Leben ist schon hart genug, ist einfach so gut.
Und heute wissen die Leute gar nicht mehr, was milde Sorte ist.
Das stimmt.
Das ist das Problem. Ich bin in der Zeitmaschine. Wir sind gefangen. Wir sind in den 80er Jahren gefangen. Wer von den Zuhörern kennt noch die milde Sorte?
Das ist Hauntologie pur. Das ist ein Geist, der uns wieder... Die milde Sorte ist so die Zigarettenmarke, die Andy Grote rauchen würde.
Ja.
Also, das ganze Stadion bleibt leer. Und zwar alle oder keine.
9:10 St. Pauli Podcast.